Hier ist WDR 3 mit dem Schulfunk für die Ferien.
Heute mit einer weiteren Sendung über Zeitmessung und Zeitverhältnisse in der Musik, Schema und freie Gestaltung.
Mit der Entwicklung der mehrstimmigen Musik seit dem 11. bzw. 12. Jahrhundert wurde es notwendig, den Zeitverlauf der Musik rational zu erfassen und zu notieren. Denn die gleichzeitig erklingenden Stimmen mussten ja einander genau zugeordnet werden. So entstanden verschiedene Notationsformen, die die Zeitdauern mit Zahlenverhältnissen messen. Schließlich entwickelte sich daraus das heute gebräuchliche Notationssystem. Dieses rationale System der schriftlichen Fixierung wird aber der Aufführungspraxis nicht in allen Nuancen gerecht. Musik ist ja keine Mathematik, wenn sie auch viele mathematisierbare Elemente enthält. Musik ist menschliche Sprache im weitesten Sinne, sie ist eine Ausdruckskunst. Wie man ein Gedicht nicht streng nach dem Versrhythmus sprechen kann, ohne ihm die lebendige Aussagekraft zu nehmen, genauso wenig kann man in der Regel Musik nach exakten Zahlenverhältnissen spielen. Das wollen wir uns am Beispiel des Walzers in Astur von Johannes Brahms klarmachen. Der erste Teil ist eine regelmäßig gebaute achttaktige Periode. Sie baut sich auf einem Motiv aus 3/8 und nachfolgender punktierter Viertel auf. Dieses Motiv bestimmt als rhythmisches Muster das ganze Stück. Lediglich zur Markierung der Halbsatzschlüsse wird es verändert und seine weitertreibende Kraft gebremst. Vordersatz. Nachsatz. Spielt man diese Periode genau nach den notierten Notenwerten, so wirkt sie ausdrucksarm, quasi maschinell, irgendwie tot. Es gibt viele Möglichkeiten, einen solchen Ablauf durch Modifikationen des metrisch-rhythmischen Gefüges zu verlebendigen. Man kann zum Beispiel die bremsende Wirkung des Vordersatzschlusses durch ein Ritardando, also eine Verlangsamung des Tempos, verstärken, etwa so. Man kann an der entsprechenden Stelle des Nachsatzes den melodischen Höhepunkt dadurch deutlicher ins Bewusstsein heben, dass man ihn etwas hinauszögert. Sie haben übrigens bemerkt, dass solche Nuancierungen des Zeitverlaufs immer auch mit dynamischen Schattierungen, also Veränderungen der Lautstärke, gekoppelt sind. Modifikationen des Systems der Zeitgliederung enthält dieser Walzer aber auch in der kompositorischen Struktur selbst. Da er kein Gebrauchswalzer, sondern ein Vortragsstück ist, kann er sich stärker vom Periodenschema lösen. So ist die zweite Periode des Stückes auf 6 Takte verkürzt. Diese Komprimierung wird dadurch erreicht, dass am Schluss des Vordersatzes das bremsende Motiv wegfällt. Dadurch kann die weitertreibende Kraft des Hauptmotivs sich zu einer großen Steigerung entfalten. Die Steigerung wird durch den Melodieverlauf verstärkt. Die Tonhöhe schraubt sich immer höher. Erst am Schluss, bei dem bremsenden Motiv des Nachsatzes, sinkt sie wieder ab. Diesen strukturellen Sachverhalt will Brahms durch die Dynamik unterstützt sehen. Nach den dynamischen Zeichen im Notentext entspricht dem melodischen Anstieg ein Crescendo, ein Anwachsen der Lautstärke, dem melodischen Abstieg ein Decrescendo, ein Nachlassen der Lautstärke. Man kann beim Spielen diesen Spannungsbogen noch intensivieren durch ein leichtes Accelerando, eine Beschleunigung des Tempos, bis zum Höhepunkt und ein anschließendes Ritardando, ein Verlangsamen des Tempos. Das braucht aber nicht so zu sein, vor allem natürlich nicht in dieser Übertreibung. Jeder Pianist macht das auf seine individuelle Art jeweils etwas anders. Diesen Bereich der Temponuancierungen bezeichnet man als Agogik. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Rubato-Spiel und meint damit Tempoverzögerungen, also Ritardandi, Tempobeschleunigungen, also Accelerandi, sowie Dehnungen oder Vorwegnahmen einzelner Töne bei gleichbleibendem Grundtempo. Für den Vergleich verschiedener Aufnahmen sind neben der Agogik und Dynamik auch noch andere Kriterien von Bedeutung. Da ist das Tempo, die Schnelligkeit der Grundschläge. Von jedem Interpreten wird das Tempo innerhalb gewisser Grenzen individuell bestimmt. Da ist die Artikulation. Damit sind verschiedene Spielarten zwischen Legato, gebunden, und Staccato, abgehackt, gemeint. In der ersten der beiden Aufnahmen, die wir gleich hören werden, wird der dritte Takt Legato gespielt, also ungefähr so. Der Interpret der zweiten Aufnahme spielt an der gleichen Stelle nur die Melodie Legato, die anderen Stimmen eher Staccato. Das klingt dann ungefähr so. Hören wir noch einmal beide Möglichkeiten nebeneinander. Schließlich unterscheiden sich die verschiedenen Aufnahmen auch durch das Klangbild. Das ist ein komplexer Bereich. Für unseren Vergleich ist daraus wichtig, der unterschiedliche Pedalgebrauch und damit die Transparenz des Klangbildes, ferner das Hervorheben bestimmter Schichten. Die erste der beiden Aufnahmen betont zum Beispiel relativ stark die Basstöne. Die zweite hebt extrem die Melodie hervor und markiert einige Töne der Mittelstimmen sehr stark. Die beiden Aufnahmen, die wir nun hören, sind von Wladimir Horowitz und von Leon Fleischer. Thank you. die Spannung zwischen gemessener, gleichmäßig pulsierender und frei sich artikulierender Zeitfüllung ist besonders ausgeprägt im Jazz. Den Puls, den Grundschlag, nennt man im Jazz Beat, das heißt Schlag. Die minimalen Verschiebungen gegen den Beat nennt man Offbeat, das heißt weg vom Schlag. Ein extremes Beispiel für Offbeat findet man in dem Stück Django des Modern Jazz Quartetts. Schaut man sich die Noten an, die natürlich beim Jazz noch viel stärker als bei klassischer Musik nur einen Näherungswert zum Erklingenden darstellen, so erkennt man eine klar gegliederte Melodie. Ein prägnantes rhythmisches Motiv wird immer wieder ganz oder in Teilen auf verschiedenen Tonstufen wiederholt, in der Fachsprache sagt man sequenziert. Kennzeichnend ist die Betonung der zweiten Taktzeit. Eine solche Betonung einer an sich unbetonten Taktzeit nennt man Synkope, im Jazz auch Afterbeat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In der ersten Einspielung des Stückes aus dem Jahre 1954 spielt das Modern Jazz Quartett diese klare Struktur auch im Ganzen dem Takt entsprechend. Allerdings sind auch hier schon vereinzelt Verschiebungen zwischen den Instrumenten zu beobachten. In einer späteren Aufnahme des Modern Jazz Quartetts aus dem Jahre 1972 wird der erste Teil des Stückes in Tempo und Rhythmus so frei gestaltet, dass man die Orientierung verliert. Die Instrumente sind auch gegeneinander stark verschoben. Sie laufen quasi asynchron nebeneinander her. Der improvisierte Mittelteil zeigt die für den Jazz typische Gleichzeitigkeit von Beat und Offbeat. Der Bass bewegt sich gleichmäßig im Metrum, man spricht vom Walking Bass, vom gehenden Bass. Die Melodieinstrumente spielen häufig mit minimal gegen den Walking Bass verschobenen Akzenten, also im Offbeat. Der Jazz ist das Ergebnis einer Vermischung der europäisch-amerikanischen mit der afrikanischen Musikkultur. Die für den Jazz charakteristischen rhythmischen Besonderheiten gehen vor allem auf das afrikanische Erbe zurück. Ein Trommelstück aus Ghana mag das verdeutlichen. Zwei Aufschlagglocken spielen parallel zwei Rhythmen, die dauernd wiederholt werden, also eine starre Zeitmusterkette bilden. Erste Aufschlagglocke. Zweite Aufschlagglocke. Zusammen ergibt das. Dieses repetierte rhythmische Muster stellt das Zeitmaß des Stückes, europäisch gesprochen, seinen Takt dar, denn die Länge des Musters entspricht einem Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. Hinzu treten nun die erste und die zweite Trommel, die ebenfalls parallel und im Viervierteltakt je ein rhythmisches Motiv spielen. Das der zweiten Trommel ist deutlich herauszuhören. Erstaunlich ist nun, dass diese beiden Schichten, die Aufschlagglocken und die Trommeln, nicht parallel, sondern kreuzrhythmisch versetzt gespielt werden. Die Trommeln setzen nämlich zwischen der dritten und vierten Taktzeit der Aufschlagglocken, also auf 3 und, ein. Dadurch entsteht ein für europäische Ohren kaum durchhörbares, kompliziertes rhythmisches Gewebe. Dieses Muster läuft das ganze Stück über durch. Drei Jazz-Elemente sind hier vorgeprägt. Erstens die gegenüber der klassischen europäischen Musik komplizierte Rhythmik mit ihren Akzentverschiebungen. Zweitens die Riffs, das sind dauernd wiederholte kurze rhythmische Motive. Drittens der gleichmäßig pulsierende Beat und die rhythmischen Muster, wie sie für die Rhythmusgruppe einer Jazzband charakteristisch sind. Wenn wir nun unser Trommelstück aus Ghana weiterhören, stellen wir fest, dass zu dem gleichmäßig gestrickten Muster, das sozusagen ein akustisches Ornamentband darstellt, noch eine weitere Ebene hinzutritt, die gegen das Gleichmaß opponiert. Eine dritte, die Haupttrommel, setzt in gewissen Abständen ein und spielt rhythmisch frei, nicht im gleichen Takt wie die anderen Instrumente. Dadurch entsteht eine polyrhythmische Struktur, das heißt, eine Überlagerung verschiedener Rhythmen mit unterschiedlicher Teilungsweise. Hier liegt der Ursprung der beiden wesentlichsten Merkmale der Jazzrhythmik. Das sind der Offbeat, das heißt die minimale Verschiebung gegen den Beat, und die Gleichzeitigkeit von Beat und Offbeat. Durch diese beiden Elemente entsteht das spezifische Jazz-Feeling, der Swing im weitesten Sinne. In Mitteleuropa haben sich seit dem 18. Jahrhundert vor allem also seit der Entfaltung der bürgerlichen Musikkultur, die symmetrischen, einfach überschaubaren Gliederungsmomente durchgesetzt. Dass aber auch die europäische Musik einmal reich an anderen, auch asymmetrischen Formen der Zeitgliederung war, kann man daran erkennen, dass sich in der Folklore der Randgebiete, die erst spät von der Industrialisierung und den normierenden Einflüssen der Medien erreicht wurden, eine Fülle solcher Beispiele erhalten haben. Der Tartarentanz, den wir gleich hören werden, stammt aus Armenien, einem Gebiet im Süden der heutigen UdSSR. Er steht im 9/4-Takt. Dieser wird aber nicht wie unser 9/4-Takt gleichmäßig in Dreierpäckchen aufgeteilt, also nicht so, sondern so. Bartok, der ungarische Komponist, der sich sehr viel mit solcher Folklore beschäftigt hat, spricht bei einer solchen asymmetrischen Aufteilung des Taktes in 2 plus 2 plus 2 plus 3 Zählzeiten vom bulgarischen Rhythmus. Das kleinste formale Element des Tartarentanzes ist die Zweitaktgruppe. Es gibt verschiedene solcher Zweitaktgruppen, die sich zu Viertaktgruppen zusammenschließen und dann, teilweise mit Veränderungen, wiederholt werden. Diese Viertaktgruppen bilden nun aber nicht nur achttaktige Perioden aus, sondern gruppieren sich asymmetrisch in einem Wechsel zwölftaktiger und achttaktiger Einheiten. Thank you. unserem Jahrhundert haben Komponisten wie Bartok, Strawinsky und andere den rhythmischen Reichtum der Folklore wiederentdeckt und in ihren Werken fruchtbar gemacht. Damit ist in der neuen Musik die Alleinherrschaft des metrisch-rhythmisch-periodischen Systems gebrochen. Beherrschend aber ist es nach wie vor im Bereich der Konsummusik.
Schema und freie Gestaltung hieß die zweite von drei Sendungen über Zeitmessung und Zeitverhältnisse in der Musik. Der Titel der letzten Sendung, morgen zur gleichen Zeit, lautet »Fließende Zeitgrenzen«. Damit ist der Schulfunk für die Ferien in WDR 3 für heute beendet.